Lokale Themen, Ihr Stadtmagazin. Jeden Freitag um 17 Uhr auf UKW 103,4 MHz
Politiker, die sind einfach nicht mehr in der Lage, einen Bezug herzustellen zum normalen Bürger.
Und dann kommt eben die Zeit der Abstimmung, wo die Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt abstimmen.
Es wird eine Politik der reinen Vernunft sein.
Wir retten noch mal drüber oder so, das dauert alles ein bisschen lang.
Ich gebe euch mein Ehrenwort. Nur zum eigenen Vorteil, zum Vorteil der Partei zu handeln.
Lokale Themen. Ihr Stadtmagazin auf Radio Darmstadt. Durch die Sendung führt sie Aurel Jahn.
Guten Tag, mein Name ist Aurel Jahn. Wie Sie heißen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie die Sendung Lokale Themen hören. Lokales Thema dieser Woche ist die neue EEG 2021. Und ich bin am Telefon verbunden mit dem Rossdörfer Energieverein und mit Herrn Kraneis. Energieverein Rossdorf, was ist das?
Energie Rossdorf ist Energieverein Rossdorf, der sogenannte REGEF. Das ist ein Verein, der sich darum bemüht, wenn man so will, regenerative Energien zu fördern auf verschiedenen Gebieten. Also regenerative Energien generell, aber auch Energieeinsparungen im Verkehr oder auch im Wohnbereich und dessen Bestrebungen dahingehen, letzten Endes Energieverbrauch zu reduzieren beziehungsweise den Einsatz regenerativer Energien zu fördern. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, also zum Beispiel stehen in Rossdorf zwei Windräder, da gab es alle möglichen Bürgerproteste also über die Entstehungsgeschichte dieses Projektes und da haben wir dann zum Beispiel daran gearbeitet, also sozusagen darüber aufzuklären, dass es viele Dinge, die also als Gefahr beschworen werden von Gegnern der Windenergie, also dass die eben ausgeräumt werden oder Diskussionsveranstaltungen gemacht, die erklären, worum es eigentlich geht. Und wenn es darum geht, zum Beispiel PV-Energie zu fördern, dann...
Da müssen wir jetzt erklären, was das ist. Das ist Photovoltaik.
Ja. Genau.
Das können wir nicht voraussetzen, dass das jeder weiß.
Ja, also Photovoltaik, da geht es darum, es gibt viele Menschen, die eigentlich schon mal gehört haben, dass man auf dem eigenen Dach regenerativen Strom erzeugen kann, die aber so wenig Bezug zur Energie haben und auch nicht gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also es fängt damit an, wie viel soll denn da installiert werden und wie viel kostet das und wer macht das und wer schreibt mir einen Antrag und so weiter und so fort. Und die deswegen davon Abstand nehmen oder sich nie wirklich auch nicht genug Energie haben, sich darum zu kümmern. Und wir helfen solchen Menschen zum Beispiel, indem wir so Sammelaktionen machen, wo dann im Prinzip alles eigentlich organisiert wird, wo alles erklärt wird, wo eigentlich dann in einer Gruppe diese ganze Aktion durchgezogen werden kann. Es bezahlt zwar jeder seine Energieanlage selber, aber er weiß, dass er einen vernünftigen Preis bekommt. Ihm wird erklärt, was er machen kann oder was er auch lassen sollte und so weiter und so fort, sodass man also quasi die sämtliche Hindernisse, die dem entgegenstehen, so wenn jeder für sich alleine in der Welt steht, ausgeräumt werden. Und das ist sehr erfolgreich. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Aktionen gemacht und bei jeder war im Schnitt so ungefähr 30 Parteien dabei. Also gibt es dann, sagen wir mal, rund 90 Dächer in Rossdorf, die jetzt in 3 Jahren mit PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen, versehen worden sind und eine ganze Menge regenerativen Strom erzeugen dann.
Ihr macht das als Verein?
Ja, wir machen das als Verein.
weil die Energiegenossenschaft EG da, die haben das ja als Genossenschaft organisiert und ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehabt mit der Starkenburger Energiegenossenschaft. Mhm. Ihr macht ein bisschen was anderes, habe ich jetzt rausgehört.
Genau, die Energiegenossenschaft Starkenburg, die macht sozusagen, die setzt sozusagen zwischen den Einzelnen und das Projekt, da sitzt die Energiegenossenschaft Starkenburg. Das heißt, Leute können Anteile kaufen von der Energiegenossenschaft und dann an den Ausschüttungen partizipieren. Während wir das Ganze, und das sind dann auch Projekte, die ja nicht auf dem eigenen Dach stattfinden, sondern die finden irgendwo statt und das können auch größere Projekte sein. Also ich sag mal, das kann dann auch mal irgendwie eine Halle das Dach von einer Schützenverein oder so sein, wo dann nicht irgendwie 4 bis 10 kW Peak installiert werden, sondern dann eher 80 bis 100. Und die kümmern sich dann sozusagen auch um Finanzierung und diese ganzen Sachen, die mit dabei sein müssen. Wir sehen eigentlich unseren Sinn darin, Leute, Menschen viel direkter und mit ihrem eigenen Projekt, also ihrem eigenen Dach in Verbindung zu bringen und auch dadurch, dass sie sich etwas stärker kümmern müssen. Wenn sie Shareholder sind bei irgendwas, dann geben sie da Geld rein, kriegen eine Rendite raus und sagen, es ist gut für einen guten Zweck, aber mehr brauchen sie da nicht zu tun. Wenn sie so eine Anlage auf dem eigenen Dach bekommen, dann sind sie viel stärker involviert, sie lernen auch mehr darüber. Und natürlich ist auch letzten Endes der Ertrag, der kommerzielle ist natürlich auch besser, weil ja nicht irgendjemand wieder andere Leute dazwischen sind und seien es Institutionen, die vielleicht auch halb ehrenamtlich oder so arbeiten.
Okay, also ihr helft den Leuten quasi Selbstversorger zu werden, wenn ich das jetzt mal richtig rausgehört habe.
Ja, oder teilweise Selbstversorger, nicht? Weil natürlich regenerative Energien selten einen kompletten Selbstversorger hervorbringen, aber natürlich schon größere Anteile, insbesondere mit denen, die dann möglicherweise noch einen Speicher dazu bekommen, zeugen Menschen also da schon signifikante Mengen direkt selbst und speisen darüber hinaus eben die restliche Energie ins Netz, die da dann eben auch von anderen verbraucht wird.
Jetzt habt ihr am 5.9., es ist schon ein bisschen her, eine Veranstaltung gemacht auf dem Karolinenplatz unter der Überschrift Eigenstrom statt Kohlestrom. Mhm. Und da war von einer Gesetzesänderung die Rede.
Ja, genau, die Gesetzesänderung, das sogenannte EEG 2021. Es fängt vielleicht damit an, es hat über Jahre diesen 52 Gigawatt Deckel gegeben. Also 52 Gigawatt, das sind 52.000 Megawatt oder 52 Millionen Kilowatt. Das ist die installierte Photovoltaikkapazität in diesem Lande etwa.
Jetzt schon da müssen wir, glaube ich, auch mal eine Vorstellung reinbringen, wie viel das eigentlich ist.
Ja, das kann man auch anders ausdrücken. Also es gibt immer die Glühbirnenbeispiele, die heute schon nicht mehr so gut sind, weil meistens LEDs
installiert. Ja, ich dachte eher so in Haushalten oder.
Ach so, in Haushalten. Ja, also wenn es um die reine Leistung geht, also so ein Haushalt hat normalerweise so durchschnittlich ein paar hundert Watt an Verbrauch. Also wenn Sie jetzt auf Ihren Leistungsmesser gucken, dann geht es da in der Regel immer so in der Nacht zwischen 100 und vielleicht tagsüber auch mal 500 Watt oder so hin und her. Und wenn man das jetzt mal als Ausgangsbasis nehmen würde, würde ich sagen, so ein Haushalt, der braucht so im Schnitt so sagen wir mal 250 Watt. Dann ist das ein Viertel Kilowatt und wenn es dann um 52 Millionen gibt, dann kann man also 208 Millionen Haushalte versorgen, wenn sozusagen die Sonne ganz klassisch scheint und alle Anlagen nach Süden ausgerichtet sind, was sie nicht sind. Also realistisch kommen von den 52 Gigawatt, kommen dann auch nur so 30, 35 runter. Also damit könnte man dann also sagen wir mal so 120 Millionen Haushalte versorgen.
Das sind ja mehr als in Deutschland existieren.
Das sind mehr als in Deutschland existieren, aber es gibt natürlich auch nicht nur Haushalte, die verbrauchen. Das ist ja auch nur die Spitze. Also dann, wenn die Sonne, sage ich mal, am günstigsten steht, also während der Mittagszeit, nachmittags ist es dann schon bedeutend weniger und am frühen Morgen auch.
Und in der Nacht ist es dann nix.
Und in der Nacht ist es dann nix, genau. Ja.
Ja, gut, jetzt, so, aber das jetzt war der Deckel für den
2021 EG. Nachdem genau. dieser Deckel also gefallen wurde, nachdem die Politik, also die Große Koalition eigentlich die letzten zwei Jahre nicht in der Lage war, den fallen zu lassen, obwohl der fallen muss, damit man weiter regenerative Energien, also damit Menschen weiterhin regenerative Energien installieren. In diesem Land, was ja eine politischer letzten Endes Zwang ist, der sich einfach aus Paris, aus dem Pariser Abkommen ergibt und aus der ja mittlerweile international auch klar anerkannten Sache, es müssen mehr regenerative Energien dazugebaut werden, damit mehr regenerative Energie erzeugt werden kann, damit einfach die CO2-Emissionen sinken. Nachdem das also in Deutschland quasi zwei Jahre Stillstand war, hat man in letzter Sekunde entschieden, man lässt diesen Deckel fallen. Der Bundeswirtschaftsminister hat sich dafür dreimal selbst gelobt und auch von anderen Leuten extra loben lassen für diese ungeheuren Schritt, also nach zwei Jahren heftiger Blockade, das endlich zu schaffen. Und damit kann jetzt erstmal weiter Photovoltaikanlagen also installiert werden, also sagen wir mal kommerziell halbwegs attraktiv installiert werden, also zu ökonomischen Randbedingungen, die also zumindest die Leute, die sich das aufs Dach setzen, dass die denen gewährleistet, dass sie irgendwie zwischen 10 und 20 Jahren das Geld auch wieder raus haben. Darüber hinaus hat man dann aber dieses ganze EEG, hat man jetzt auch gesagt, das muss jetzt mal reformiert werden, weil da noch ein paar andere Sachen drin steckt, die also insbesondere großen Stromkonzernen nicht so sonderlich gefallen. Denn Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie regenerative Energien in größerem Maße in Deutschland installieren, dann wird natürlich der konventionelle Strom, also aus fossilen Kraftwerken oder aus Atomkraftwerken, der wird natürlich immer weiter zurückgedrängt. Damit wird der Umsatz zurückgedrängt, damit wird im Zweifel dann auch der Gewinn zurückgedrängt und der Einfluss wird auch zurückgedrängt. Und wenn Sie über ein Stromgeschäft reden, was irgendwo in der Größenordnung 100 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland ist, das sind also alle dreieinhalb Tage eine Milliarde Umsatz, dann können Sie sich vorstellen, dass davon Firmen, Konzerne und so weiter erstens ganz gut leben können und zweitens die auch nicht unbedingt das Interesse haben, immer kleiner gemacht zu werden, weil in der Wirtschaft ja im Prinzip das Prinzip gilt, dass man immer größer werden muss. Und deswegen haben sich die Lobbyisten angestrengt und haben jetzt also das alte EEG 2016 versucht so zu ändern, um es mal so direkt zu sagen, dass es auch durchaus weiterhin große Einflussbereiche möglichst in den Händen von großen Energiefirmen bleiben und nicht von irgendwelchen kleinen Energieerzeugern, also denen wir helfen, ihre PV-Anlage aufs Dach zu bekommen.
Lokales Thema dieser Woche ist die neue EEG 2021 und ich bin am Telefon verbunden mit dem Roßdörfer Energieverein und mit Herrn Kraneis. Die EEG 2021, ja, was soll da eigentlich genauer geändert werden? Sie haben schon angedeutet, es geht darum, dass die großen Firmen profitabler bleiben. Auf welche Weise?
Naja, also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Es geht letzten Endes ganz einfach. Worum es geht ist, das wissen alle, die sich mit Energie beschäftigen. Deutschland produziert viel zu wenig regenerative Energie, auch wenn ständig gesagt wird, wie viele Windrotoren sich wieder drehen und so weiter und so fort. Sie können ungefähr sagen, dass wir etwa bei 15-16% regenerativer Energieerzeugung sind. Von den 100%, die wir verbrauchen, das betrifft jetzt alle Sektoren, also Heizung, Verkehr, Strom, Wirtschaft, aber auch in der Stromwirtschaft sind es jetzt eben um die 50%, also je nachdem, ob man mit oder ohne Corona-Einfluss rechnet. Und das erklärte Ziel ist, dass das 100% werden, was aus meiner Sicht genauso unrealistisch ist. Also 100%, da wird man noch sehr lange brauchen. Also bis 2050 kriegt man das nie hin.
Und schon gar nicht, wenn man auch noch Elektromobilität macht.
Und dann schon gar nicht, wenn man das auch noch macht, genau. Aber wenn man ja nur 90% oder so mal ins Auge fassen müsste, dafür gibt es schon eine deutlich realistischere Chance, dann wäre das auch gut genug. Und genauso überzogen, wie diese Forderungen sind, genauso wenig wird sozusagen eigentlich auch daran gemacht. Mit anderen Worten, Es sind viel zu wenig Dächer mit Photovoltaikanlagen beschickt. Das ist eben eine sehr, sagen wir mal, eine sehr gute Möglichkeit, regenerative Energie zu bezeugen. Beim Wind sieht es ja, sagen wir mal, schon deutlich besser aus. Also da wird schon eine ganze Menge gemacht. Da gibt es auch die typischen Blockaden des Wirtschaftsministeriums in den letzten 2-3 Jahren. Aber die Tendenz, ich glaube, das kann man sagen, ist jetzt mit dieser neuen EEG 2021-Verordnung, dass man möglichst den kleinen Stromerzeugern, also den Privatleuten, die also für ein paar tausend Euro oder so eine Anlage aufs Dach setzen und dann auch ökonomisch eigentlich sehr gut damit fahren, also insbesondere wenn sie einen hohen Eigenverbrauchsanteil haben, dass man versucht, denen das Leben schwer zu machen, um sozusagen die Energie, regenerative Energieerzeugung dann mehr in große Hände zu legen. Also in solche Leute, in Firmen, die eben auch mal eine 10 oder eine 20 Megawatt Anlage finanzieren und bauen können. Das können Privatleute nicht, das können auch Genossenschaft schon nicht mehr richtig, weil dort einfach das Handwerkszeug ein anderes ist. Also dafür müssen sie relativ viel Geld in die Hand nehmen, sie müssen Finanzierung haben und so weiter und so fort. Technisch gesehen ist das gar nicht das Beste, denn wenn man solche großen Anlagen baut, dann müssen sie die also auf einer höheren Spannungsebene ins Netz einspeisen lassen, dann haben sie wieder Netzverluste, sie haben Transformationsverluste, mit anderen Worten, die Energie wird nicht da erzeugt, wo sie verbraucht wird, sondern sie wird teilweise sehr viel weiter weg erzeugt und sie wird nicht von den Leuten erzeugt, die dann eigentlich die Energie auch verbrauchen. Und diese Sachen können Sie von vorne und hinten sehen. Im neuen EEG 2021-Entwurf. Dort werden einfach kleinere Anlagengrößen, die werden sozusagen beschnitten in ihrer Kapazität. Man versucht also schon ab einer relativ geringen Kilowattzahl, also Leistungszahl, Leute, Privatmenschen, private Firmen dazu zu zwingen, dass sie eine Ausschreibung machen, um solche Anlagen zu bauen. Man versucht dann diese Einspeisung
jetzt
dieser
Anlagen.
Jetzt
muss ich mal fragen, bringt es mit dieser Ausschreibung, das kenne ich jetzt von öffentlichen Sachen,
ja.
Aber wenn jetzt ein privater Investor das macht, der kann doch eigentlich machen, was er will, oder?
Nee, ja, das sagte man auch. Man kann, dass man eine ganze Menge Sachen machen. Nee, kann er dann eben nicht mehr. Dazu soll er gezwungen werden, dass der Dollere noch dabei, dass in dem Entwurf drin steht, dass Anlagen ab einer bestimmten Größe, dass die Eigennutzung, also sie bauen sich eine Anlage hin und wollen dann natürlich selber die Energie auch zum, ich sag mal, größten Teil selber nutzen oder gar vollständig nutzen. Und das soll ab einer bestimmten Größe auch nicht mehr erlaubt sein. Mit anderen Worten, sie sollen die Energie erst relativ preiswert übrigens dann ins Netz abliefern und sollen sich dann für ihren eigenen Bedarf für deutlich mehr, und wir reden hier nicht über 10 oder 20% mehr, sondern vom Vielfachen, die Energie wieder zurückkaufen. Und das sind alles so Sachen, da stehen sie nur davor und da sagen sie sich, wo sind wir denn eigentlich hier? Sind wir in Deutschland? Und da wird irgendwie auch die Demokratie, wird ja auch jetzt gerade während Corona-Zeiten immer hoch und runter diskutiert. Da fragen sie sich, demokratisch ist da nichts. Und dementsprechend gibt es natürlich auch genügend Aufstand der damit beschäftigten Verbände. Ja. Und das kann nur einen Grund haben, dass eben der Fokus darauf liegt, große Anlagen hinzubauen, die dann von den bekannten Playern eben weiterhin errichtet werden, betrieben werden, deren Profite natürlich auch dort landen und vor allen Dingen die natürlich die Anlagen und damit natürlich auch einen Teil der gesamten Energieerzeugung weiterhin kontrollieren. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich nicht richtig.
Jetzt ist es so, ja, man muss dann seinen eigenen Strom kaufen, den man vorher verkauft hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, das haben Sie richtig verstanden. Ab einer bestimmten Größe. Also so die kleinen Anlagen versucht man im Prinzip durch immer geringer werdende Einspeisevergütungen sozusagen abzuwürgen. Und bei den größeren, die dann quasi für die es auch jetzt nicht irgendwie beliebig viel Geld gibt für den Strom, den sie produzieren, aber bei denen versucht man dann eben die zu konzentrieren und zu sagen, ab einer bestimmten Größenordnung kann der Strom nicht mehr selber verbraucht werden, sondern er kann eingespeist werden zu einem jetzt auch nicht allzu hohen Satz. Also wir reden hier irgendwas 5, 6, 7 Cent im Zweifel. Das muss sicherlich noch genau entschieden werden dann. Und wenn man dann eben Strom braucht, dann kauft man über einen zweiten Zähler, der direkt daneben hängt, wieder aus dem Netz zurück. Und dann fragt sich natürlich derjenige, naja, was soll denn das? Das heißt, solche Anlagen kommen im Wesentlichen nur eigentlich für die Leute in Frage, die sowieso den ganzen Strom verkaufen wollen.
Okay, ja, klar.
So, das heißt, sie versuchen eben den Netzpreis, sie haben ungefähr im Augenblick 30, 32 Cent für Strom, den sie aus dem Netz kaufen, den versucht man dadurch eben dann hochzuhalten und auf der Einspeiseseite versucht man den möglichst niedrig zu bekommen. Und die Differenz, das können Sie sich jetzt überlegen, wer den kassieren soll. Das sollen dann eben große Stromfirmen sein, plus der Staat, der dann auch wieder an Steuern und Abgaben und so weiter natürlich auch partizipiert, während die selbst erzeugte Kilowattstunde, die sie von ihrem eigenen Dach, ihrem eigenen Gewerbehalle und so weiter holen, da ist dann unter demokratischen Spielregeln auch schwer, was dran zu besteuern. Das ist so ein bisschen wie Tomaten im Garten ernten. Dann kommt ja auch nicht der Staat und sagt, naja, also die Tomaten, die du da jetzt im Garten gepflanzt hast, in deinem eigenen, da legen wir jetzt eine Steuer drauf, weil wir sind jetzt halt der Staat. Nicht? Wäre so ein bisschen unüblich und gegen das demokratische Grundverständnis.
Ja, also gegen das wirtschaftliche Grundverständnis, würde ich mal sagen.
Ja. Genau.
Jetzt ist es natürlich so, dass man bei einer gewissen Strommenge auch davon ausgehen kann, dass man den gar nicht selbst verbrauchen kann. Also das leuchtet mir schon ein. Also wenn jemand, ich weiß jetzt nicht, wie groß so ein Dach für einen Eigenverbrauch, wie viele Solarkollektoren man da draufsetzen muss.
Das ist unterschiedlich. Also wenn wir jetzt mal so diese normale Consumer, der braucht in Deutschland also so zwischen 2.000 und 6.000 Kilowattstunden im Jahr. Also ich rede jetzt mal über einen Haushalt, über ein Einfamilienhaus. Die mit 6.000, das sind noch nicht mehr so viele, die sind schon, das ist schon ziemlich hoch. 2.000 schaffen die meisten dann auch nicht. Ja, also sie können so im Mittel
von 6.000, da werden wahrscheinlich mit Strom heizen, ne?
Ja, 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden. Dafür brauchen sie dann 3 bis 4 KW Peak, weil die 3.000 bis 4.000 Kilowattstunden machen, wenn man davon ausgeht, dass man ungefähr genauso viel Strom erzeugen will, wie man selber verbraucht. Und das sind dann etwa 16 bis 22 Quadratmeter an Photovoltaikpanelen da oben auf dem Dach. Also es geht überall drauf. Im Gegenteil, wir sehen als Energieverein, dass die meisten Anlagen jetzt auf 8 bis 10 Kilowatt Peak dimensioniert werden. Das sind dann also mehr so 50, 60 Quadratmeter, weil die Dächer ja genügend groß sind und weil die Anlagen natürlich spezifisch immer preiswerter werden, je größer sie sind. Und damit rechnet sich das eigentlich ganz gut. Und dann erzeugt man eben so 8 bis 9 bis 10.000 Kilowattstunden im Jahr und von denen verbraucht man eben die 3, 4, 5 und den Rest speist man ein und die werden dann in der Nachbarschaft, also jetzt rein technisch in der Regel in der Nachbarschaft verbraucht, weil wie gesagt, wir eine riesige Unterdeckung haben. Also wir haben ja nur ein paar Dächer mit Photovoltaikanlagen bestückt zurzeit.
Jetzt sieht es natürlich in der Stadt zum Beispiel ganz anders aus als in Rossdorf, wo Sie ja tätig sind.
Ja.
In der Stadt gibt es natürlich eine ganze Menge mehrstöckige Häuser, die dann halt mehrere Familien haben. Da braucht man dann auch größere Flächen. Würde so ein Stadthaus jetzt hier in Darmstadt typisch, sagen wir mal, mit einer normalen Wohnfläche, sagen wir mal 8 auf 4 Etagen, 8 mal, sagen wir mal 60 Quadratmeter, ist ja vielleicht so was Mittleres, würde das dann ausreichen, das Dach?
Also das hängt immer sehr auf dem Dach ab. Also ich glaube, man kann sagen, dass so für 2 bis 3 Stockwerke ungefähr, wenn das Dach jetzt nicht völlig unmöglich gestaltet ist, im Schatten von dem nächsten Dach steht und, dass man da schon ganz gut also einen Betrag erzeugen kann, der ungefähr dem Verbrauch entspricht. Wenn Sie jetzt auf immer höhere Häuser gehen, also ich sag mal 5 bis 6 Stockwerke, dann wird man das wohl nicht mehr hinbekommen. Es ist aber auch egal, es geht eigentlich nur darum, möglichst viel hinzubekommen und das zu fördern. Und wenn Sie jetzt aber bei der Stadt sind, dann sind wir, sagen wir mal so, sind wir ganz schnell bei Mietshäusern, weil die meisten Häuser in der Stadt sind Mietshäuser oder ein ganz erheblicher Anteil davon. Und dafür gibt es ein Mieterstrommodell schon in dem 2016er EEG, was sozusagen praktisch komplett untauglich ist. Also es ist so verkompliziert worden, dass man so viele Bedingungen erfüllen muss oder auch so viele Equipment installieren muss, dass das also bundesweit irgendwo pro Jahr eine dreistellige Anzahl von Menschen macht, also die einfach sagen, wir wollen es trotzdem machen, weil wir es wichtig finden. Jetzt können Sie sich vorstellen, bei 20 Millionen Wohnhäusern, die wir haben, mit 40 Millionen Haushalten, wenn man ein Gesetz formuliert, bei dem jedes Jahr also nur ein paar hundert eben dann dieses Mieterstrommodell füllen, dann kommen Sie da also mit der regenerativen Energie auch nicht wirklich weiter.
Thema heute in den lokalen Themen dieser Woche ist der Roßdörfer Energieverein. Dort geht es hauptsächlich um das EEG 2021 und ich bin verbunden mit Herrn Kraneis. Ja, wir haben gerade über das Mieterstrommodell gesprochen, wo das so geregelt ist, dass auf dem Dach eine Solaranlage installiert wird. Das kann eine Energiegenossenschaft machen, zum Beispiel hier die EGEDA in Darmstadt oder aber auch die Starkenburger Energiegenossenschaft. Und dieser Strom wird dann innerhalb des Hauses sozusagen verkauft. Netzseitig ist der Stromversorger nur im Keller mit dem Gesamthaus verbunden und da gibt es einen Zähler und noch einen zweiten, wo dann halt die Energie ins Netz reingedrückt wird sozusagen, um festzustellen, also wie viel Strom eingespeist wurde, sonst hat man ja nur die Differenz. Was ist da geplant an Änderungen?
Ja, also was an Änderungen geplant ist, das weiß ich im Augenblick gar nicht ganz genau. Die Sache war, dass dieses Mieterstrommodell in den letzten 4 Jahren eben so grottenschlecht gemacht war, dass es keiner angewandt hat. Das heißt mit anderen Worten, die Riesenpotenziale, und wir reden ja über in Deutschland, das muss man sich vielleicht vergewärtigen, wir liegen ungefähr bei von den Anzahl der Haushalten zu den Gesamthaushalten liegen wir etwa bei 50% Mietern. Mit anderen Worten, jeder zweite Haushalt ist ein Haushalt, in dem ein Mieter wohnt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie die Energiewende jetzt also flächendeckend machen wollen, und zwar auf die letzten Endes einfachste und technisch sinnvollste Art und Weise, technisch sinnvoll in dem Sinne, dass der Strom dort erzeugt wird, wo er verbraucht wird, dann müssen Sie natürlich diese ganzen Häuser, das sind 10 Millionen Häuser etwa, kann ich nicht sagen, also es sind eben 50% Haushalte, also 20 Millionen Mieterhaushalte, wenn Sie so wollen, in Deutschland, dann müssen Sie die natürlich auch versorgen, also am besten mit den Dachflächen, wo drin diese Haushalte eben sitzen. Und wenn Sie dann ein Gesetz machen, was einfach nicht angenommen wird, weil es viel zu kompliziert ist, weil Menschen den Aufwand scheuen, sich da reinzuknien und ökonomisch vollkommen uninteressant, dann blockieren Sie dadurch, ich sag mal passiv, mehr oder weniger Energiewende. Und dieses Gesetz soll jetzt etwas verändert werden, aber nicht grundsätzlich, weil man grundsätzlich das Problem hätte, wenn man es also wirklich vernünftig machen sollte, dann würde man jedem Haus, also jedem Mietshaus mit 15 Parteien, würde man einen großen Zähler spendieren zum Netzversorger. Und dahinter würde dann der Vermieter mit den Mietern im Prinzip machen, was er lustig ist, um das mal so ganz einfach zu formulieren. Das heißt, da werden Strommessgeräte installiert, die auch nicht dauernd jeden Monat eine Grundgebühr kosten. Die können sich das dann aufsetzen. Ich sag mal so, da gibt's mehrere Möglichkeiten, aber die können sich so aufsetzen, wie sie wollen. Aber dagegen haben natürlich Netzbetreiber was, also hier zum Beispiel die E-Netz, weil die natürlich schlagartig an Kunden verlieren würden. Und in einer Wirtschaft, in einem Kapitalismus, in dem wir leben, da heißt Kunden verlieren, Umsatz verlieren, Gewinn verlieren. Das ist flackert einfach durch das Hirn der Verantwortlichen. Und ich glaube, aus diesem Grunde wird man auch am Mieterstromgesetz nicht irgendwas Revolutionäres machen, was sozusagen die Installation von Photovoltaikanlagen auf Mietshäusern fördert. Und das muss man einfach mal ganz klar sehen und man muss quasi im Gesetzestext das dann auch erkennen und man muss das einfach mal wahrnehmen in der öffentlichen Diskussion, dass das so ist und auch aussprechen, weil sonst wird immer mit irgendwelchen Dingen argumentiert, die aber nie die wirklichen Gründe sind.
Das ist ja tatsächlich so, dass die Sonne nicht immer dann scheint, wenn Strom verbraucht wird. Das heißt also, das Modell, dass man praktisch den Sonnenstrom billiger verkauft, weil dann ist ja eben viel Sonnenstrom im Netz. Ja. Den Scheiß-Egal-Strom, den man einfach zurückkauft, dass der ein bisschen teurer sein muss, finde ich jetzt irgendwie gar nicht so unlogisch.
Nein, es ist überhaupt nicht unlogisch und Sie kommen auf einen sehr guten Punkt. Das ist der Punkt, dass man natürlich ein Netz braucht und man braucht auch Großkraftwerke und die Schreierei, alle Kohlekraftwerke stillzulegen, ist wieder einer dieser in der öffentlichen Diskussion völlig außer Rand und Sachverstand geratenen Punkte. Die kann man bloß betreiben. Wissen Sie, es geht darum, die fossilen Kraftwerke weniger zu betreiben, immer weniger zu betreiben, die, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt abzuschaffen, also sie können physisch erhalten bleiben, aber das, wenn die in der Gegend rumstehen, macht das nichts. Und aber wenn die wenig betrieben werden, dann macht das auch nichts. Also wenn sie die fossilen Kraftwerke in Deutschland 10% von dem betreiben, was sie jetzt machen, ist alles wunderbar. Und auch bei 20% wäre es ja schon klasse. Das sollte man sich erhalten und diese Investition sollte man auch gar nicht wegschmeißen, so wie es jetzt geplant ist. Mal ganz davon abgesehen, dass sich die Stromkonzerne schon wieder erhebliche Investitionszuschüsse von der Regierung genehmigt haben für neue Gaskraftwerke, die dann gebaut werden sollen. Davon weiß auch so schnell noch keiner was. Mhm. Aber um mal bei dem Punkt zu bleiben, möglichst viel regenerative Energie erzeugen und den Rest aus dem Netz. Und da werden auch immer schön die sogenannten Primär- und Sekundärreserven diskutiert. Also Primärreserve ist das, was Sie an Kraftwerkleistungen ganz grob gesagt zur Verfügung haben müssen. Also in jedem Augenblick, in dem Sie hier leben, also in jeder Sekunde, um diesen ständig wechselnden Bedarf in Deutschland den nachzufahren. Also mit anderen Worten, wenn der Bedarf plötzlich hochgeht, weil Länderspiel ist und alle den Fernseher anwerfen, müssen die Kraftwerke ein bisschen höher fahren. Und wenn die dann den Fernseher wieder ausknipsen, dann müssen die Kraftwerke eben wieder runterfahren. Und das ist zum Beispiel die Primärreserve. Und es ist ganz klar, dass man dafür ein bisschen Geld bezahlen muss. Und das wird auch oft von den Stromkonzernen als das Ding rausgestellt, was sehr kostspielig ist. Wenn Sie da mal im Detail hineingucken und mal gucken, was der 100-Milliarden-Markt, wie viel das von dem 100-Milliarden-Strommarkt ist, dann sind Sie eigentlich nur beschämt über die Menschen, die in Deutschland solche Aussagen tätigen. Wir sprechen da von dreistelligen Millionenbeträgen. Wenn Sie dreistellige Millionenbeträge ist viel, aber wenn Sie es im Verhältnis zu 100 Milliarden setzen,
dann sagen Sie,
naja, dafür, dass das so wichtig ist und dass da immer so drauf rumgeritten wird, dann werden Sie sagen, ist eigentlich vernachlässigbar von den Kosten. Und so ist es. Und das Tolle ist, diese Kosten sinken auch noch ständig. Also mindestens über die letzten 5 Jahre. Und damit ist es eigentlich kein vernünftiges, kein wirklich wirtschaftliches, wichtiges Argument mehr. Ja? Mhm. Dass Strom, der von fossilen Kraftwerken kommt, in Zukunft immer teurer sein wird. Sehen Sie, die können heute über PV eine Kilowattstunde für einen einstelligen Centbetrag produzieren. Das ist in ganz sonnenreichen Ländern geht das bis auf 2 Cent runter und in Deutschland können sie auch mit den meisten Anlagen so für 8, 9, 10 Cent, auch bei kleinen Anlagen können sie produzieren. Da kommen sie überhaupt nicht hin, selbst wenn ein Großkraftwerk für 3 oder 4 Cent den Strom ins Netz liefert. Und dabei noch so eben profitabel ist, meinetwegen. Wegen der CO2-Abgabe wird dieser Betrag um ein paar Cent hochgehen in naher Zukunft. Und dann haben Sie noch die Netzkosten von etwa 7 Cent, die immer zwischen dem Großkraftwerk und dem Verbraucher stecken. Das heißt, wenn Sie zu den 4 Cent noch 7 Cent hinzuaddieren, sind Sie bei 11 Cent. Und das ist nicht regenerativer Strom. Und diese 11 Cent, das ist sozusagen das Mindeste, was aus einem Großkraftwerk, was man denen auch wirklich vergüten muss, weil sonst können sie das nicht betreiben. Man könnte sich jetzt darüber streiten, ob beim Netzversorger vielleicht auch noch 1, 2 Cent weniger drin sind, weil die ganz gut verdienen, also staatlich abgesichert sozusagen. Aber sie kommen nicht an regenerativ erzeugten Strom ran, weder in der Umweltbilanz noch in den Kosten.
Und den Folgekosten schon gar nicht.
An den Folgekosten schon gar nicht, ein sehr guter Punkt, ja. So, und deswegen ist es doch ganz klar, dass man natürlich doch von der Regierung aus nichts anderes machen kann, als wirklich zu sagen, wir erzeugen da so viel und so viel es nur geht und wir ermutigen jeden, das in die Hand zu nehmen und wir fördern es im Zweifel sogar noch ein bisschen mehr, lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig, weil die Ausbauzahlen einfach dramatisch unter dem sind, was was wiederum erreicht werden muss, damit die Bundesregierung überhaupt ihre CO2-Ziele von Paris einhalten kann. Also das passt alles nicht zueinander. Und warum das alles nicht zueinander passt, das ist eben aufgrund der menschlichen oder politischen Unfähigkeit, die in diesem Lande herrscht, beziehungsweise der starken Stromlobby, die sozusagen versucht, das, was jetzt wirklich basisdemokratisch ein ungeheurer Gewinn sein könnte, also ich sag mal 20 bis 30 Millionen Stromerzeuger in diesem Land, was denen dann als Geschäft sozusagen entgeht. Aber das ist nicht verhandelbar. Also genauso wenig wie die mit der Natur nicht zu verhandeln ist, wenn es um Erhöhung der Erdtemperatur hier geht, weil man dann irgendwie versucht mit Physik zu handeln. Genauso ist Umwelt eigentlich jetzt nicht mit irgendwelchen kommerziellen Interessen von Großkraftwerken zu verhandeln. Ja, geht einfach nicht. Also das zu erkennen, dafür braucht man auch nicht sehr viel Verstand. Aber wenn man den wie der Wirtschaftsminister vielleicht nicht hat, dann wird es halt schwierig.
Mangelnde Sachkenntnis erleichtert ungemein den Überblick selbst über die kompliziertesten Fachgebiete.
Ja, dem stimme ich zu.
Ja, ich glaube, ich lasse die Musik jetzt einfach mal weg, weil wir schon 53 haben. Mhm. Sie hatten bei der Veranstaltung am 5.9., das ist ja schon ein bisschen her, dazu aufgerufen, was zu tun.
Ja, was zu tun. Also ich kann eigentlich nur jedem persönlich empfehlen, sich einfach mal dessen bewusst zu werden, dass er Teil des Ganzen ist, also ein Bürger, der Energie verbraucht und nach Möglichkeit dann eben da auch hingehen sollte, entweder so viel Energie, wie er verbraucht, regenerativ zu erzeugen oder eben einen Teil seiner Energie, die er verbraucht, zu vermeiden, damit das also möglichst im Gleichgewicht steht und damit er sozusagen seinen Teil dazu beiträgt, letzten Endes zur CO2-Vermeidung beizutragen, beziehungsweise dann in dem Endstadium keine, also nicht mehr CO2-Erzeugung als CO2-Verbrauch sozusagen zu haben, damit eben letzten Endes diese Welt nicht an Überhitzung, zumindest in Teilen, zugrunde geht, beziehungsweise einfach die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, dann auch irgendwann in Deutschland die zu vermeiden. Also sozusagen ein guter Mensch zu sein. Ja,
ja. Ich dachte jetzt eigentlich an die Aktion, da wurde aufgerufen, auch mal die lokalen Politiker, die ja in jedem Wahlkreis vorhanden sind, anzuschreiben und eben zu darüber zu informieren, was da geplant ist, weil ja doch in den Gesetzen, im Gesetzesverlauf eben immer noch Eingriffsmöglichkeiten da sind.
Ja, das hoffen wir sehr. Also wir tun das als REGEF. Wir haben, glaube ich, 12 Bundestagsabgeordnete angeschrieben. Und natürlich, jeder, der das auch macht, also das ist eben auch, sagen wir mal, vielleicht noch sogar noch was relativ Schönes, dass Politiker schon auf Druck auch reagieren. Also wenn die plötzlich bündelweise Schreiben finden und gesagt wird, sie sollen sich doch mal damit auseinandersetzen, dann ist es nicht auszuschließen, dass der ein oder andere vielleicht dann mal kritisch hinterfragt, worüber er denn da wieder abgestimmt hat. Und das ist sicherlich sehr hilfreich. Ich möchte dann vielleicht auch noch ganz kurz bemerken, dass wenn Sie sich überhaupt den Ablauf mal abgucken, wie ein Gesetzentwurf durch das Kabinett geht, beziehungsweise durch den Bundestag, dann wird Ihnen schlecht. Also nehmen Sie sich mal den EEG 2021-Entwurf, was letzten Endes nur eine Korrektur, eine Ergänzung zum EEG 2016 ist. Das heißt, da finden Sie 178 Seiten, von denen irgendwie 130 oder 140 wie folgt aussehen. Seite so und so, Paragraph so und so, Absatz so und so. Das Wort nicht wird durch das Wort nicht eben oder so ersetzt. Wenn Sie sich da durchforsten, dann werden Sie nach einer Woche, nach einer Seite, sind Sie als normaler Bürger schon platt und ein Bundestagsabgeordneter, der nicht mit Energie befasst ist, ist das dann auch. Der arbeitet keine 130 Seiten durch, weil er sich eigentlich alles handschriftlich rüber transformieren müsste, um das Ganze dann nochmal zu lesen und vernünftig zu verstehen.
Da wäre doch einfach mal ein Gesetzentwurf mit dem Computer zu verfassen der richtige Weg.
Ja, also
dass man das mit verschiedenen
machen unter Word Änderungen verfolgen oder so da einzufügen und das den Abgeordneten vorzulegen. Und ich habe es mir extra von der Bundesnetzagentur bestätigen lassen. Ich habe es auf Schwarz und Weiß. Das ist nicht geschehen. Die Abgeordneten bekommen einen Text, von dem ich behaupte, die meisten haben schon Schwierigkeiten, die Tiefen dieses Textes zu erfassen und haben dann schon handwerkliche Schwierigkeiten, beziehungsweise das wäre für jeden ein ungeheurer Aufwand, den er nicht tätigen wird, das also zu machen, sich also die neuen Änderungen in das Alte reinzuschreiben und dann nochmal alles zu lesen. Das heißt, es geht ein solch wichtiger Entwurf, der also aus Gründen der Demokratie, des Anstandes und der Moral schon ganz wichtig ist, der wird letzten Endes von Leuten abgestimmt, die ihn gar nicht gelesen oder verstanden haben. Das können Sie an der Art und Weise, wie das passiert, schon sehen. Und das ist eigentlich der größte Skandal, der mir jetzt so aufgekommen ist, nachdem ich mich damit etwas tiefer beschäftige.
Gut, dann sind wir jetzt so ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Wer sich da noch weiter informieren möchte, der kann die Aktion Eigenstrom statt Kohlestrom, das gibt es auf der Internetseite aktion-eigenstrom.net. Aber ich sag noch mal Eigenstrom statt Kohlestrom. Das findet man dann über die Suchmaschinen, egal welche, relativ schnell. Da gibt es dann auch ein zweistündiges Video der Veranstaltung vom 5. September hier in Darmstadt.
Ja.
Ich danke Ihnen, Herr Kraneis, dass Sie zu dem Interview zur Verfügung gestanden haben. Mein Name ist Aurelian. Wie Sie heißen, weiß ich immer noch nicht. Aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz über Antenne hören. Oder aber Sie hören uns über DAB+. Unsere Internetseite ist www.radiodarmstadt.de und da gibt es auch einen Livestream. Wenn Sie uns im Studio besuchen wollen und aus Corona-Gründen da nichts dagegen spricht, dann kommen Sie an den Stäubenplatz 12, gehen auf der rechten Seite durch die Torhalle, halten sich dann links und der Eingang von Radio Darmstadt ist gegenüber der Fahrradständer. Die Sendung Lokale Themen gibt es immer am Freitag von 17 bis um 18 Uhr. Die Wiederholungen sind am Samstag ab 9 Uhr und am darauffolgenden Mittwoch ab 17 und ab 23 Uhr. Die Wiederholungen am Donnerstag sind ab 4, ab 10 und ab 16 Uhr. Ja, wenn Sie uns im Studio anrufen wollen, dann wählen Sie die 87000, das ist unsere Hotline. Und wenn Sie mich zu Hause erreichen wollen, dann wählen Sie die 29111 in Darmstadt und erreichen mich persönlich und zu Hause. Ja, und was mir noch bleibt, ist auf Wiederhören zu sagen. Und das ist wörtlich gemeint. Wir sind ja ein Radioprogramm. Auf Wiederhören.